Premiere, Online-Podcast-Aufzeichnung, aber nichtsdestotrotz.
Frauenorte erzählen Geschichten. 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem der zwei Frauenorte in Magdeburg oder wie es hier landläufig heißt, Magdeburg. Aber bitte keinesfalls Magdeburg. Auch wenn das, was die Herkunft des Städtenamens betrifft, schon sehr quellennah ist. Magdeburg, die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, ist für mich per se schon doppelt ein Frauenort. Warum? Nun zum Ersten, und da beziehe ich mich auf die Broschüre, die Stadtführerin, eine feministische Spurensuche in der Stadt Magdeburg, weil der Name Magataburg ein kultischer Name war mit den beiden Teilen, Magat, altsächsisch für Jungfrau, Magd oder Dienerin und Burg als geschützte Stätte heidnischer weiblicher Wesen. Und zweitens auch von der Begründung der Stadt, denn dieser Marktflecken am Ufer der Elbe war die Morgengabe, also das traditionelle Hochzeitsgeschenk Ottos I. an seine Ehefrau Editha, die spätere Königin. Der Geschichte der Autonenfrauen, also dieser starken Herrscherin des 10. Jahrhunderts, sein eigenes Frauenortrundell hinterm Dom Ecke Fürstenwall gewidmet. Aber hier und heute möchte ich mehr über die Frau erfahren, die ca. 1230, also rund 300 Jahre nach dieser Hochzeit von Otto und Editha, nach Magdeburg kam und für die am 14. August 2002, anlässlich ihres Namenstages, ein eigener Frauenort und eine Tafel eingeweiht wurde. Dazu begrüße ich ganz herzlich meine beiden Gesprächspartnerinnen. Caroline von Gries, Autorin und Dozentin aus Aschersleben, sowie Heike Ponitka, Leiterin des Amtes für Gleichstellungsfragen der Landeshauptstadt Magdeburg und hier in Magdeburg meine Ansprechpartnerin für die beiden Frauenorte. Frau von Gries, ich habe eine Frage an Sie zuerst. Wie haben Sie das erste Mal von Mechthild von Magdeburg erfahren und warum hat sie Sie weiter beschäftigt?
Ja, also als erstes habe ich tatsächlich nur den Namen Mechthild von Magdeburg als schreibende Frau im Rahmen meines Germanistikstudiums gehört und habe damals nichts von ihr gekannt. Das war in den 80er Jahren, da hat man gerade die schreibenden Frauen überhaupt wiederentdeckt und auch gleichzeitig die Frauen, die religiös, also spirituell unterwegs waren. Und mich hat das dann fasziniert, aber ich habe nicht sofort etwas von ihr lesen können. Es war damals auch noch schwieriger, überhaupt die Texte zugänglich zu haben. Dann ist sie mir in Berlin wieder begegnet, so Textschnipsel. Sehr poetisch ist es ja und sehr intensiv. Und das hat mich ja sehr fasziniert. Und da bin ich ja interessanterweise von Berlin nach Sachsen-Anhalt gezogen, also dahin, wo sie eigentlich herkommt, ins Umland von Magdeburg. Und da ist sie mir natürlich, also da war es für mich ein großes Anliegen, mich ihr zu nähern. Und ich habe das dann, sie ist immer wieder aufgetaucht. Also einmal natürlich in der Geschichte, als ich mich mit Frauengeschichte beschäftigt habe. Und dann aber auch in meinen eigenen kreativen Schreibwerkstätten, Schreibsalons, in meinem Schreiben. Also sie hat sich, man könnte das sagen, immer wieder eingeschlichen, literarisch oder auch an Orten, an denen ich auch in Magdeburg, auch in Helfter war. Ich bin irgendwann sogar mal ein Teil des Weges, den sie auch gegangen ist, von Magdeburg ins Kloster Helfter, auch zu Fuß gegangen, weil ich das spannend fand, in ihren Fußspuren zu gehen. Und ja, auch an der Uni ist sie mir tatsächlich wieder begegnet. Es gibt ja auch ein bisschen Beschäftigung mit Mechthild von Magdeburg auch an der Otto von Guericke Universität. Also warum sie mich fasziniert, also zuerst war das eher so ein Versprechen dieses Namens und überhaupt eine schreibende Frau im 13. Jahrhundert und dann eine, die sich mit Erkenntnis auseinandergesetzt hat, dann kam mehr so Wissen dazu, dass sie eben auch einen ganz unkonventionellen Lebensentwurf gewählt hat. Also sie ist als Begine eben nicht ins Kloster gegangen, sie hat eben nicht geheiratet. Und dann ist es für mich so, also Frauen, die sich selbst ausgedrückt haben oder die einen eigenen Ausdruck zumindest versucht haben vor 800 Jahren, und zwar auch noch in der deutschen, also es gab ja nicht das Deutsch, aber in einem dieser deutschen Dialekte, und auch fast 300 Jahre vor Luther, das ist ja schon etwas, was auch zu unserer Kulturgeschichte eigentlich gehört, dass wir was darüber wissen, aber wir wissen doch eigentlich viel zu wenig darüber.
Stichwort Begine, das ist nämlich tatsächlich auch das, weswegen die Mechthild von Magdeburg zum einen hier am Frauenort, ein Frauenort in Magdeburg darstellt. Denn sie taucht als mit ihrem Namen auch nochmal einen zweiten Frauenort auf. Aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal dazu. Das Stichwort fiel aber schon mit Kloster St. Marien zur Helfta. Aber ihre Beginenzeit in der Tat verlebte sie ja in Magdeburg. Und das hat ja nachher auch, wie wir hoffentlich noch erfahren werden, damit zu tun, warum heute wo die Tafel steht. Aber vielleicht nochmal zum Thema Begin. Ich glaube, dieser Begriff ist zumindest in ostdeutschen Landen nicht ganz so, oder diese Bewegung, die Begin-Bewegung, nicht so bekannt. Vielleicht können Sie dazu nochmal etwas mehr sagen, Frau von Fliss.
Ja, sehr gern. Also Begin ist, glaube ich, nicht nur hierzulande, sondern auch überhaupt gar nicht so bekannt. Das ist eine Bewegung, die Ende des 12. Jahrhunderts begonnen hat. Damals haben überhaupt viele Menschen, also es war ja alles eine sehr christliche Zeit, also das Christentum war sehr wichtig, aber viele Menschen waren nicht einverstanden mit dieser Kirche, die sich immer mehr auf weltliche Macht fokussiert hat und auf Reichtum und auf die Kreuzzüge und auf den Streit mit dem Kaiser, wer nun mächtiger ist. Und dieser ganze Glanz und das alles, was wir natürlich in den Kirchen auch bewundern heute, aber das hat ja doch relativ wenig mit der Idee des Christentums zu tun, nämlich dass man einfach lebt, dass man Menschen, also dass man Christus nachfolgt, dass es um den Menschen geht. Und da haben sich sehr, sehr viele Menschen in dieser Zeit nicht nur Gedanken gemacht, sondern sind sozusagen ausgeschert. Und da gehören die Beginen dazu. Und das Besondere an den Beginen ist aber, dass es eben vor allem Frauen waren, wie der Name schon sagt. Und sie sind eben nicht, sie haben also nicht eine klösterliche Bewegung gegründet, wie das Franziskus in dieser selben Zeit auch getan hat, sondern sie haben gesagt, wir wollen zwar christlich leben, aber wir wollen mitten im Leben sein, also mitten in der Stadt. Sie sind also in die Städte gezogen ganz oft, manche sind auch umhergezogen und haben von ihrer eigenen Hände Arbeit gelebt. Also sie haben Leichen gewaschen zum Beispiel, sie haben auch Sterbebegleitung gemacht, sie waren Handwerkerinnen, also sie haben Textilien hergestellt, sie haben sicherlich auch Krankenbetreuung gemacht und so weiter und so weiter und eben auch hier in Magdeburg.
Ja, gestatten Sie mir, auch wenn es ein Magdeburger Podcast ist, auch einen Einwurf aus Halle zuzulassen, nämlich für Halle ist zum Beispiel für 1322 bis 1355 das Wirken einer Begine Heilke, also ein Nachname oder so ist nicht überliefert, die aber in Flandern geboren wurde, Kenntnis oder Zeugnis überliefert worden. Und die wurde zum Beispiel als Wehmutter und Kindbettheilerin sehr geschätzt. Und das ist übrigens eines der Frauenzimmergeschichten, die man bei einer Stadtführung von Courage e.V. in Halle erleben kann. Das sei mir nur gestattet, als dass es eben tatsächlich eine weiterverbreitete Bewegung war zu der Zeit.
Ja, ganz viele Beginen gab es ja im Rheinland. Also wir haben ja schon auch Flandern, also das heutige Belgien oder Niederlande genannt, Köln auch. Also es soll auch in Italien Beginen gegeben haben, auf jeden Fall in Frankreich. Also es war eine europäische Bewegung. Und ich finde es ganz toll, wenn wir auf diese Frauenleben auch aufmerksam machen und natürlich nicht nur in Magdeburg, aber bei Mechthild eben in Magdeburg, genau. Und sie ist also als junge Frau dahin gegangen und hat eben diesen vorgesehenen Lebensentwurf, dem ist sie sozusagen entwischt, hat sich dagegen entschieden. Sie hat also nicht geheiratet, was sie normalerweise hätte machen müssen. Die andere Alternative wäre gewesen, ins Kloster zu gehen. Und sie hat gesagt, nee, ich mache etwas, was eigentlich völlig ungeregelt, aber was erstmal nicht vorgesehen ist. Und die Beginen haben zwar nach dem christlichen Ideal gelebt, sie haben auch in der Gemeinschaft gelebt, aber sie waren eben keiner Obrigkeit unterworfen. Und das hat natürlich dann die Obrigkeit, also die geistliche Obrigkeit, die Bischöfe und die Priester, ja, mehr oder weniger geärgert. Und in der Zeit, in der Mechthild gelebt hat, war das noch so, dass die toleriert waren, weil sie natürlich auch sinnvolle Arbeit gemacht haben. Aber später sind sie dann auch wirklich verboten worden. Also, und es gibt andere Beginen wie Margarete Purete, die ist jetzt nicht aus Sachsen-Anhalt, aber die wurde in Paris dann 100 Jahre nach Mechthild verbrannt.
Ich denke, das Thema Beginen, Beginen in Europa, Beginen in Deutschland ist ein sehr interessantes Thema, ein umfassendes Thema, was vielleicht sogar für einen eigenen Podcast durchaus reichen würde, abendfüllend definitiv. Vielleicht können Sie doch noch mal einen Bogen schlagen, vielleicht so aus der Zeit der Entstehung, wo es zum Beispiel typisch war, hier in Deutschland auch noch an anderen Orten als in Magdeburg. Und vielleicht auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es ja durchaus auch ein aktuelles Thema unserer Jetztzeit.
Ja, also diese Idee, die Beginen selbst sind in der Zeit der Entstehung unterschiedlich behandelt worden, sind ja von Anfang an kritisch beäugt worden. Sie sind auch willkommen geheißen worden. Sie sind am Anfang des 14. Jahrhunderts tatsächlich verboten worden vom Papst, sind dann wieder vom nächsten Papst so halb erlaubt worden und so weiter und haben sich teilweise dann in die Klöster auch die Frauen sozusagen zurückgezogen und manche Beginenhöfe haben überlebt, sogar die Reformation überlebt, so dass es also 1997 ist, glaube ich, eine der letzten Beginen, die es in Westdeutschland zumindest gab, gestorben. Und diese Beginen, dieser Gedanke des selbstständigen Lebens und Arbeitens von Frauen, der wurde tatsächlich sogar von der Frauenbewegung auch aufgenommen. Also das ist etwas, was eine kleine Renaissance hat, sicherlich unter anderen Vorzeichen, also nicht unbedingt christlich, aber doch manchmal auch mit Gemeinwohl, also mit Engagement fürs Gemeinwohl, verbunden und gibt es in verschiedenen westdeutschen Städten, also unter anderem in Köln, die Idee war auch in Magdeburg so etwas zu gründen, in Berlin gibt es das und auch noch in einigen anderen Städten.
Also Grund genug, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen, weiter auch zu forschen, weiter zu erforschen. Also bei Führungen in anderen Städten, zum Beispiel im Urlaub, ist es mir in Mecklenburg begegnet, dass dort fürchterlich beklagt wurde, als die Beginen verboten wurden. Wer solle denn das Hospital einfach mit Arbeitskräften ausstatten, wenn die Beginen nicht mehr arbeiten dürfen? Also das war, glaube ich, um 1500 noch etwas. Also wie gesagt, behalten Sie einfach Augen und Ohren offen, wo Ihnen das Thema Begine, nochmal vom wörtlichen Ursprung her, von Bega, ja, habe ich das richtig in Erinnerung?
Ach, es ist leider nicht geklärt. Also Bega wäre sozusagen eine Heilige. Dann gab es ein Kleriker, nachdem man das vielleicht, von dem man das ableiten wollte. Dann gibt es das Mittel, also das alte Wort Begar, das heißt betteln. Das gibt es im Englischen ja noch als Begar. Aber das soll nicht der Ursprung sein. Also es ist leider nicht wirklich nachvollziehbar, wo es herkommt, wie so oft.
Genau. In die Beginenzeit oder in der Zeit, als Mechthild von Magdeburg, wie gesagt, in Magdeburg tatsächlich dann lebte, fällt aber auch eine Zeit, wo sie angeregt wurde, von einem Mann etwas aufzuschreiben. Also tatsächlich war jetzt hier ein Mann, und zwar ihr Beichtvater, wenn ich es richtig notiert habe, Heinrich von Halle, der Dominikaner Heinrich von Halle, der sie 1250 zu etwas überredete. Vielleicht können wir da jetzt mal noch in diesen Bereich einsteigen, der die Mechthild von Magdeburg ja noch als eine andere wichtige Frau zeigt. Sie hatten vorhin bei ihrem Einstieg schon erzählt, sie ist in einem Studium der Germanistik begegnet. Das hat damit sicher zu tun, richtig?
Auf jeden Fall, genau. Ja, also Mechthild ist um 1207 geboren, also zwischen 1207 und 1212. Manchmal einigt man sich dann auf 1210. Und sie ist auf einer Burg groß geworden, sicherlich nicht hochadelig, aber sie hat eine gewisse Bildung bekommen und hat dann im Alter von 12 Jahren, das berichtet sie selber, hatte sie sozusagen etwas wie eine Vision. Also sie hat eine göttliche Erkenntnis gehabt oder Begegnung mit Gott. Und das war etwas, was die Leute damals, das war jetzt also nicht nur Mechthild, das war etwas, was die Leute damals gesucht haben. Die wollten spirituelle Erfahrungen eben unmittelbar und direkt haben. Aber natürlich hat nicht jeder das in dieser Intensität wie Mechthild. Da ist sie schon sehr besonders. Und diese Erfahrung hat sie dazu gebracht, 1230 nach Magdeburg zu gehen und dann eben auch das, was ihr begegnet ist, aufzuschreiben. Also wir dürfen denken, dass sie das schon früher gemacht hat. Also sie konnte also schreiben. Sie hat, das habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, eben nicht auf Latein geschrieben, sondern in der Volkssprache. Das war damals hier Mittelniederdeutsch in ihrer Sprache. Und dann gab es diesen Mann, von dem Sie erzählt haben, Heinrich von Halle, nämlich auch, das war ein Dominikaner Mönch, der eben ihr Beichtvater oder Seelenführer, würde man auch heute sogar noch in der Kirche so sagen, ihr zugeordnet war, beziehungsweise sie konnte sich als Beginner das auch selbst aussuchen. Das war ja der Vorteil des Unabhängigseins. Und der hat dann sie ermutigt, 1250 oder ab 1250 diese Dinge wirklich auch mal geordnet aufzuschreiben. Und das muss man sich als etwas sehr Revolutionäres vorstellen. Also Frauen überhaupt in der Volkssprache schreiben, über theologische Sachen, über Gott. Das war überhaupt etwas, was überhaupt nicht vorgesehen war. Also Hildegard von Bingen, die eine Generation vorher geschrieben hat, die hat immerhin noch auf Latein geschrieben. Aber das war ja auch schon, obwohl sie ein Kloster gegründet hat, etwas, also sie war immerhin eine Klosterfrau, war das etwas Revolutionäres. Und jetzt kommt da also so eine Beginne, die schreibt in der Volkssprache, das war an sich gar nicht erlaubt. Und dann eben auch noch als Frau über theologische Sachen und dann auch noch in dieser Form, also so subjektiv. Also sie beschreibt eigentlich ihre Liebesbeziehung zu Gott. Und das ist so innig und so auch so zärtlich und so sinnlich und so erotisch. Auch wenn natürlich niemals Erotik in unserem Sinn jetzt also damit gemeint ist. Aber das ist eine so unglaubliche Sprache und sie gibt sich auch so preis. Also sie zeigt quasi ihr Seeleninneres, dass das schon ganz schön, also nicht nur außergewöhnlich ist, literaturwissenschaftlich ist das total spannend, sondern es ist einfach etwas, was uns heute auch noch sehr berühren kann, weil diese Innigkeit und diese Zärtlichkeit einfach doch außergewöhnlich sind.
Vielleicht für den einen oder die andere, die dazu noch gar nichts gelesen hat bisher und vielleicht jetzt noch nicht die Zeit hat, aber vielleicht angeregt wird durch diese Episode des Podcastes, habe ich nun mal ein Zitat gefunden in der auf fembio.org. Da heißt es, dass sie ja auch sehr, wie Sie schon andeuteten, kirchenkritisch geschrieben hat und dass sie Kirche in Gefahr sah zur damaligen Zeit, dass die mächtigen, oft eher weltlich üppig lebenden Domherren, die nennt sie zum Beispiel in ihrem Buch 4, Kapitel 3, tatsächlich stinkende Böcke. Das ist sicher auch ein Grund, warum sie dann später Magdeburg verlassen wurde, beziehungsweise vorher öfters mal vor die Domherren zitiert wurde. Aber sie setzt eben ihr Werk, und das sagten sie, das nennt sich ja dann, oder wird dann benannt, das fließende Licht der Gottheit, setzt das eben dagegen als eine Botschaft an die Gläubigen und Geistlichen. Also ihre Art, ihre einzigartige Art, immer dazu sagen, sollte eben die Menschen vor allen Dingen stärken, leidenschaftlicher zu glauben, inspiriert zu werden. Und ja, also ich würde da durchaus Marit Rollmann in ihrem Buch Philosophin von der Antike bis zur Aufklärung zustimmen, dass sie durchaus neben Mechthild von Hackeborn, Gertrud die Große von Helfter, aber auch in einer Reihe mit Hildegard von Bingen oder Katharina von Siena stellt. Wie sehen Sie das?
Also da würde ich absolut dafür sprechen. Also ich denke, dass Mechthild, gerade weil sie eben in der Volkssprache schreibt, was ja einige von denen, die sie genannt hat, haben von den anderen auch wirklich sehr, sehr wertvollen Schreibenden oder Frauen, die haben dann immer noch auf Latein geschrieben und sie hat wirklich in der Volkssprache geschrieben und Mechthild ist wirklich tatsächlich etwas Einzigartiges in dieser Intensität, wie sie schreibt. Und sie schreibt aber natürlich nicht einfach nur über sich, sondern sie schreibt über theologische Dinge, also über den Glauben. Und man hat das dann die ungelehrte Autorität oder die Autorität des Mundes, des ungelehrten Mundes, hat sie das selbst genannt in ihrem Buch. Und damit kann man eigentlich auch schon sehen, wie mutig man sein musste. Und sie hat diese zwei, also weil sie so sozusagen vorbehaltlos, unmittelbar geschrieben hat, hat sie eben auch mit der Kritik nicht hinterm Berg gehalten. Also sie hat ihre Liebe sozusagen dargelegt. Also vielleicht ein Zitat. Ich freue mich, dass ich den lieben darf, der mich liebt, und begehre ihn tödlich zu lieben. maßlos und unaufhörlich. Also es ist etwas, es ist keine Liebe, die so Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern sie leidet auch richtig und das beschreibt sie auch. Also es ist eigentlich eine Liebesbeziehung mit Höhen und Tiefen, die sie eben nicht nur mit Jesus hat, sondern auch mit Gott in seinen drei in der Dreifaltigkeit sozusagen. Und sie schreibt aber genauso, sie schreibt genauso, was sie von der Kirche hält. Und da schreibt sie das Zitat, das sie eben gebracht haben. Oder auch, wer den Weg zur Hölle nicht kennt, der braucht nur auf die verdorbene Geistlichkeit zu schauen. Und von dieser Art gibt es also noch mehr Zitate. Und da hat sie natürlich Probleme bekommen, obwohl sie unter diesem Schutz der Dominikaner stand. Sonst wäre sie vielleicht schon viel schneller weg vom Fenster gewesen.
Ist es nicht schon erstaunlich, dass sich dieses Werk von Mechthild von Magdeburg überhaupt erhalten hat? Denn sonst ist Geschichte ja nicht unbedingt von Männern allein gemacht, aber in der Mehrheit ja von ihnen überliefert worden. Wie ist das jetzt eigentlich mit der Datenlage? Woher wissen wir eigentlich von der Mechthild von Magdeburg und vor allen Dingen von ihrem Buch? In welcher Form ist es übermittelt worden? Und ich denke, da ist gegebenenfalls die Forschung ja auch noch gar nicht beendet.
Genau, da gab es gerade in den letzten Jahren nochmal Bewegung, weil tatsächlich zwei neue Handschriften gefunden worden sind. Aber fangen wir mal andersrum an. Also zu Mechthilds Zeit können wir heute davon ausgehen, dass ihre Schriften tatsächlich Verbreitung gefunden haben zuerst. Sie kommt ja hier aus unserem Sprachraum und das Ganze hat sich verbreitet bis nach Süddeutschland. Und bis jetzt, also bis 2007, 2008, gab es zwei Überlieferungen vor allem, auf die man sich gestützt hat, auch in der Literaturwissenschaft. Das eine war eine lateinische Übersetzung, die Heinrich von Halle und die Dominikaner angefertigt hatten. Und das andere war eine oberdeutsche Übersetzung, also eine alemannische Übersetzung aus dem Basler Sprachraum, in der man sozusagen das Mittelniederdeutsch ins Oberdeutsch übersetzt hat. Und dann hat man 2008 wurden eine Handschrift gefunden, die Berliner Handschrift heißt, die aus Erfurt stammt. Und eine weitere Handschrift wurde in Moskau an der Lomonossow-Universität gefunden, die am nächsten eigentlich an Mechthild dran ist, also die sozusagen in ihrer Lebenszeit entstanden ist und nicht in Mittelniederdeutsch, sondern Mitteldeutsch geschrieben ist. Das ist für uns jetzt sozusagen als Laien nicht so interessant, außer eben, dass das zu ihren Lebzeiten entstanden sein muss und eben dafür spricht, dass diese Schrift erstmal wichtig war. Trotzdem ist das Ganze verschollen bis ins 19. Jahrhundert, also sie hat 1207 bis ungefähr 1282 oder 94, wissen wir nicht genau, gelebt. Und bis ins 19. Jahrhundert ist sie dann irgendwie so langsam verschwunden. Also hat man irgendwann nichts mehr von ihr gewusst. Und dann ist eine Handschrift eben diese oberdeutsche in Einsiedeln im Kloster aufgetaucht. Und dann hat man erst an der geforscht. Und jetzt haben wir noch viel mehr Handschriften, an denen wir forschen können. Und wissen alles, was wir über Mechthild wissen, tatsächlich nur aus ihrem Buch, also und aus ein paar wenigen Schriftwechseln, die mit diesem Buch überliefert worden sind, also mit Heinrich von Halle Schriftwechsel. Sonst wissen wir über sie nichts, weil sie war ja nun mal keine Königin, über die es irgendwelche Urkunden gab, sondern sie war eine einfache Begine. Und aber es ist eben ein großer Glücksfall, dass wir dieses Buch haben.
Ja, Stichwort, sie war Begine, sie war gleichzeitig die Mystikerin, zu dem Werk haben wir jetzt ja nochmal gesprochen, und sie war auch eine Poetin. Und ich fand ein Zitat bei Wikipedia, da wird ein Wolfgang Mohr aus einer Festschrift von 1963 bereits zitiert, und er bezeichnet Mechthilds Werk als die, Zitat, vielleicht kühnste erotische Dichtung, die wir aus dem Mittelalter besitzen. Ich denke mal, das war jetzt nicht Dreh- und Angelpunkt für das Mechthild-Jahr, was anlässlich ihres 800. Geburtstages im September 2007 im Bistum Magdeburg, nicht nur im Bistum Magdeburg, aber auch im Bistum Magdeburg begangen wurde. Aber im Rahmen dieses Mechthild-Jahres gab es sehr viele Veranstaltungen, die zum Beispiel auch einen Bogen zu Mechthilds Zeitgenössinnen, nämlich Elisabeth von Thüringen und auch Jutta von Sangerhausen, zogen oder schlugen, die ja ebenfalls Teil unseres Frauenortenetzes sind. Und ich möchte jetzt Frau Bonitka fragen, inwieweit sie sich noch erinnern kann an das Mechtildjahr, inwieweit sie bei Vorbereitung und auch Durchführung involviert war.
Ja, dieses Mechthildjahr, was von Beginn 2007 bis Ende des Jahres stattfand, mit sehr vielen Veranstaltungen. Ein Highlight davon war wirklich eine große Ausstellung im Städtischen Museum und dort auch noch einmal der Bezug zu Mechthild als Mystikerin, aber auch als moderne, emanzipierte, mutige Frau, die sehr wohl auch Identifikationsmöglichkeiten in der heutigen Zeit bietet, war für mich, ich war in dieser Zeit am für Gleichstellungsfragen als Mitarbeiterin beschäftigt, auch mit dem Schwerpunkt der emanzipatorischen Mädchenarbeit, ein Highlight, da es sich um eine überkonfessionelle und gemeinschaftliche Aktion handelte und wir schon im Jahr 2006 auch beteiligt waren als politischer Rundertisch der Frauen Magdeburg, als Landesfrauenrat, als Fachfrauen, auch aus dem benannten Bereich, den ich eben schon aufgeführt habe, also auch der Bezug zur Mädchenarbeit oder die Geschichtsfrauen, die teilgenommen haben in der Vorbereitung. Und es ist immer noch im Netz eingestellt. Also man kann, wenn man eingibt, Mechthild von Magdeburg, auf diese Seite immer noch gehen. Und es war ein Highlight für die Stadt, was aber Vorläuferinnen hatte. Denn wir haben uns mit der ganz zu Beginn schon erwähnten Broschüre Die Stadtführerin, eine feministische Spurensuche in der Stadt Magdeburg, mit Fachkräften auf den Weg gemacht und Biografien berühmter Magdeburger Frauen recherchiert, diese veröffentlicht und auch in der Stadt diskutiert. Es gab dann Frauenstadtführungen und Mechthild von Magdeburg spielte also von Anfang an eine große Rolle. Seit den 90er Jahren, aber auch davor, was die Geschichtswahrnehmung betraf. Es gab Absprachen, nachdem im Jahr 2000 die ersten Frauenortetafeln in den verschiedenen Städten errichtet wurden, und Magdeburg dann mit der 25. Tafel, die am 14.08.2002 in der Nähe der Walloner Kirche eröffnet wurde, mit sehr viel mittelalterlicher Musik und dem Verein Frauenorte, den Vertreterinnen vom politischen Rundtisch und der Stadtverwaltung, Oberbürgermeister war anwesend und so weiter, war das schon ein Highlight auch für die Stadt Magdeburg. Und dieser Ort wurde gewählt, weil dort aus alten Dokumenten ersichtlich ist, dass sich der Beginenhof von Magdeburg im Rosengarten und in der Nähe der Walloner Kirche befunden hat.
Ja, vielen Dank auch für den kurzen Rückblick auf die Einweihung unserer Frauenortetafel, Frau Ponitka. Was erinnert, was und wo erinnert denn heute noch etwas im Stadtgebiet außer dieser Tafel und der Magdalenenkapelle an die Mechthild und warum? Ich habe gelesen,
Ja.
es gibt eine Mechthildstraße im Neustädter Feld, ja?
Ja, genau. Das haben Sie jetzt schon gesagt. Straßennamen sind ja eine wichtige Identifikationsmöglichkeit. Das ist eine ziemlich große Straße in einem Neubaugebiet mit sehr vielen jungen Familien. Es gibt aber auch ein sehr schönes Relief in der Kirche St. Sebastian, also gleich in der Nähe des Domes. Und dort ist Mechthild auf einem alten Holzrelief als schreibende Frau dargestellt. Und gerade diese Fähigkeit, die sie hatte, schreiben und lesen zu können, war ja doch ein Zeichen von besonderer Ausbildung, die im Mittelalter in keinster Weise üblich war für Frauen. Es gibt aber noch etwas, nämlich eine Plastik über Mechthild von Magdeburg, die im Jahr 2010 eröffnet wurde im Rahmen der europäischen Kampagne Elbe Between. Und hier hat sich besonders auch die Leiterin des Kunstmuseums, Frau Dr. Labs, eingesetzt dafür, dass eine kanadische Künstlerin, Suzanne Turcot, Entschuldigung, also hier eine Plastik aufgestellt hat, die eine Besonderheit hat. Sie steht am Fürstenwall, ist sozusagen vom Schiff aus zu sehen, wenn man mit dem Auto fährt oder mit dem Bus oder wenn man von dem einen Frauenort, wir haben auch den Frauenort der Ottoninnen am Fürstenwald, sozusagen diesen alten schönen Weg lang geht, am Stadtschloss vorbei, dann auf die Mechthild von Magdeburg kommt, die über sozusagen die Stadt hinaus grüßt, in einer sehr schönen Fassung. Sie steht auf einer Bronzesäule und ist sozusagen von durchsichtigem Material. Und das fand ich auch eine sehr schöne Beschreibung, dass sich dieses Material auch widerspiegelt in der Beschreibung ihrer mystischen Wahrnehmung. Und hier hat eine Künstlerin sich sehr intensiv damit befasst. Das ist richtig so ein Zuschauerinnenmagnet geworden in der Stadt Magdeburg. Und wir haben die Frauenortetafel, ich muss noch zwei Sachen sagen, zu dieser Frauenortetafel im Rosengarten, wo an der Elbe, in der Nähe der Walloner Kirche, wo sich auch sozusagen der alte Beginnstandort befunden hat. Ich muss auch sagen, dass die Frauenortetafel mehrfach zerstört wurde und auch die Plastik gerade wieder saniert werden musste, beziehungsweise restauriert, da ein Arm abgeschlagen war, der Mechthild. Also ich glaube, das ist auch ein Zeichen des kritischen Hinschauens, wie mit Frauengeschichte in einer Stadt umgegangen wird. Es gibt jährlich anlässlich ihres Gedenktages Mitte August von einer ökumenischen Frauengruppe organisiert einen Kräutergottesdienst und eine Einladung zu einem Frauenfest zu Ehren Mechthilds von Magdeburg. Das ist ein sehr schöner Anlass, sich zu treffen gemeinsam. Dort ist auch der sind Vertreterinnen des politischen Rundtisches dabei. Frauen aus den verschiedensten Konfessionen werden eingeladen. Und ich finde, das ist auch eine schöne moderne Tradition, sich auseinanderzusetzen und dieser doch so starken und mutigen Frauen zu gedenken und sich an sie zu erinnern.
Ich merke, dass Sie da mit Herzblut dabei sind. Sie sind ja auch Landesarbeitsgemeinschaftssprecherin der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, die mir überall in Sachsen-Anhalt sehr, sehr unterstützend entgegenkommen, was die Frauenorte angeht, zum Teil ja von Anfang an involviert sind in die Begründung von Frauenorte, aber auch eben, wie Sie sagten, die Pflege der Tradition, eben auch leider, was immer wieder vorkommt, bei entsprechenden Zerstörungen und so weiter, sich darum kümmern, dass das erneuert wird, die Tafel. Und Sie beschäftigen sich oder Sie sind ja auch engagiert, nicht nur im Frauengeschichtsnetzwerk der Frauenorte hier, sondern auch, was Miss Marples Schwestern angeht. Und ich denke, die sind ja mittlerweile über Deutschland hinaus aktiv und sorgen vor allen Dingen dafür mit Stadtführung oder anderen Sachen, dass noch andere Frauen oder noch anderen Frauen Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wenn Sie jetzt für Magdeburg einen Wunsch offen hätten, erstmal nur. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele, aber wenn Sie einen offen hätten, wen würden Sie zum Beispiel gern auch nochmal ins öffentliche Bewusstsein befördern?
Ja, Frau Triller, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich würde mir erst einmal wünschen, dass sich viele interessierte Menschen dieser Stadt und überhaupt alle, die davon hören, mit den zwei Bänden, nämlich Frauen in Sachsen-Anhalt, die erschienen sind, als Recherche über eine Vielfalt von Frauenbiografien in diesem Land auseinandersetzen, mit Freude darin lesen. Das ist ein Universitätsprojekt gewesen von Frau Professor Labouvie gemeinsam mit engagierten Mitarbeiterinnen. Frau Fingerhut-Seck und Frau Fabian haben dort mitgearbeitet, ganz aktiv und andere. Und viele haben Beiträge geschrieben. Also das wäre ein Wunsch, sich damit auseinanderzusetzen und Freude daran zu haben, weil diese beiden Bände auch zeigen, wie intensiv Geschichte gelebt wird in dieser Stadt. Und der zweite Wunsch ist, wir haben schon darüber korrespondiert, dass es eine dritte Tafel geben könnte, aus meiner Sicht. Also wir könnten wirklich noch viele aufstellen. Aber zu den Otto von Guericke Frauen, also wir haben ja, sind ja Otto-Stadt. Und Otto heißt in dieser Verbalisierung sozusagen einmal die Ottonen-Reihe, aber auch Otto von Guericke. Und da finden wir es ganz wichtig, dass wir uns mit den interessanten Biografien der beiden Frauen, Ehefrauen oder auch der Kontext der Unterstützung von Frauen im Umfeld von Otto von Guericke, also diesem Naturwissenschaftler, auseinandersetzen, da einige Frauen sagen, weder finanziell noch zeitmäßig wären seine Versuche allein möglich gewesen. Das finde ich eine sehr interessante These. Und da würde ich auf alle Fälle noch Möglichkeiten sehen, auch mit der Otto von Guericke Gesellschaft. Es gibt ja auch ein sehr schönes Denkmal in der Nähe des Rathauses und die Lukas-Klause. Frau Professor Labouvie hat einen sehr interessanten Vortrag über diese Frauen geschrieben, ist also auch schon recherchiert. Das würde ich mir wünschen, könnte ein neuer Frauenort werden.
Ja, also das ist ja auch Anliegen von Frauenorte, von dem Projekt, aufmerksam zu machen oder diese Perspektivwechsel mal zu versuchen. Also von dem Otto eben zu sein, Frauen, die ja einen großen Anteil an der Arbeit haben. Ob es jedes Mal eine neue Tafel sein muss, weil wir haben schon 51 und Club 100, weiß ich nicht, ist ja auch irgendwann eine Frage, wie man das handeln kann.
Ich hätte auch noch, wenn Sie sagen, was einen Wunsch betrifft, das habe ich auch schon bei uns mit dem Wirtschaftsdezernat und mit Stadträten abgesprochen. Mein Wunsch wäre ja auch, dass wir Otto und Editha Stadt heißen. Da ich finde, in dieser Stadt haben wir über 51% Frauen, die hier leben und Menschen, die in vielfältigster Form ihr Geschlecht definieren. Und Editha war immerhin die Gründerin der Stadt. Und von Otto jetzt auf Editha ganz zu wechseln, Editha ist eigentlich zeitgemäß und modern. Das fände ich ein sehr schönes und ja, der Zeit entsprechendes Zeichen für Magdeburg.
Tja, jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen von der Vergangenheit, 13. Jahrhundert, in die Gegenwart, was sich Frauen, nicht nur Frauen, Menschen in Magdeburg vielleicht noch wünschen, was man sich an Frauengeschichte näher anschauen sollte, um daraus zu lernen. Wir haben heute gesprochen in dieser Episode und zwar mit Caroline von Gries, der Autorin, Dozentin aus Aschersleben, und Heike Bonitka, die Leiterin des Amtes für Gleichstellungsfragen in Magdeburg, zur Mechthild von Magdeburg. Die war also heute Anlass unseres Gesprächs, sich zu treffen. Mechthild von Magdeburg, die Poetin, die Begine, die Mystikerin, die Selige. Vermutlich starb sie um 1282, Frau von Gries sagt es schon, ganz genau überliefert ist es noch nicht, aber sie, was sicher ist, dass sie im Kloster St. Marien zur Hälfte gestorben ist. Leider ist auch dort nicht bekannt, wo sich im 13. Jahrhundert der Friedhof des Klosters befand. Ich habe also extra auch nochmal nachgefragt, sodass sie dort auch gerade in Hälfte, ist ja auch ein weiterer Frauenort ist, nicht nachgewiesen, also kein Grab vorgewiesen werden kann, also weder von Mechthild von Magdeburg als auch von den beiden anderen Mystikerinnen. Ein Schicksal, was sich ja viele Frauen teilten, dass es eben von den nachfolgenden Generationen nicht als wichtig erachtet wurde, wo die letzte Ruhestätte oder die letzte Ruhestätte zu überliefern. Das ist ein eigenes Feld oder ein eigenes Kapitel. Und da möchte ich jetzt nur mal quer verweisen darauf, dass wir ja bereits eine Podcast-Folge zum Kloster Hälfte haben, einem Frauenort, wo ebenfalls auf Mechthild von Magdeburg verwiesen wird. Wir haben uns heute aber vorrangig konzentriert auf Magdeburg selber. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen als den Fachfrauen, die mir zur Rede und Antwort standen und die ein oder andere Anregung mir und aber hoffentlich auch unseren HörerInnen gegeben haben, sich mit diesem Thema und sich auch mit dem Projekt Frauenorte näher zu beschäftigen. Herzlichen Dank.
Auch Ihnen schönen Dank, Frau Klug.
Ja, vielen Dank.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, 51 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net. Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt.
Wir haben jetzt eine Menge über Mechthild von Magdeburg gesprochen, zu ihrem Leben gehört. Ich nehme aber sehr dankbar das Angebot von Caroline von Gries an, auch etwas von ihr zu hören, nämlich aus ihrem Werk Das fließende Licht der Gottheit, ein paar Zitate. Bitte, Bühne frei.
Ja, aus dem ersten Buch. Dieses Buch sende ich nun als Boten zu allen Menschen geistlichen Standes, schlechten und guten. Und es ist nichts als die Äußerung meiner selbst. Alle, die dies Buch verstehen wollen, sollen es neunmal lesen. Dieses Buch heißt Das fließende Licht der Gottheit. Ich wurde vor diesem Buche gewarnt und von den Menschen also belehrt. Wenn ich es nicht begraben wolle, dann wird es in Flammen aufgehen. Da tat ich, wie ich als Kind schon pflegte, wenn ich traurig war, fing ich an zu beten. Ich wendete mich meinem Lieben zu und sprach, ach Herr, nun bin ich geschlagen, soll ich jetzt von dir ungetröstet im Jammer liegen? Da offenbarte sich Gott meiner traurigen Seele im Flug, indem er das Buch in seiner Rechten trug und sprach, meine Liebste, quäle dich nicht so sehr. Die Wahrheit kann niemand verbrennen. Das ist also die erste Seite dieses Buches. Dann haben wir Zitate zur Liebesbeziehung. So sprach die Seele zu ihrem Begehren. Nun mach dich auf und sieh nach, wo mein Geliebter ist. Sage ihm, ich möchte minnen. Da sprach der liebende Mund, der meine Seele küsste wund. Dort will ich dir ein süßes Mundküssen geben, dass all meine Gottheit deine Seele durchfließt. Ich mag nicht tanzen, lieber, wenn du mich nicht führst. Wie Gott die Seele empfängt. Sei willkommen, liebe Taube. Du bist auf der Erde unter solchen Schmerzen geflogen, dass deine Federn in das Himmelreich emporgewachsen sind. Dann geht die Allerliebste zum Allerschönsten in das verborgene Gemach. Da spricht unser Herr und die Seele antwortet, haltet an, Frau Seele, was gebietest du lieber? Ihr sollt nackt sein. Lieber, was soll mit mir geschehen? Frau Seele, ihr wirkt so natürlich in mich hinein, dass zwischen euch und mir nichts sein kann. Spricht die Seele, nun bin ich eine nackte Seele und du in dir ein wohlgezierter Gott. Wenn meine Sinne mich fragen, Stunden um Stunden, was mir sei, dann steht alles in mir gänzlich nach dir. Wenn mein Herz zerschmilzt nach deiner Minne und meine Seele schreit mit eines hungrigen Löwenstimme, wie mir da ist und wo du dann bist, viel lieber das sage mir. Gott spricht zur Seele, ich sage dir, wo ich dann bin. Ich bin in mir selbst, in allen Orten und in allen Dingen, wie ich immer war, anfangslos. Und ein letztes, wie der von Minnen ist wund, wird gesund. Wird ein Mensch zu einer Stund von wahrer Liebe gänzlich wund, so wird er nie mehr recht gesund. Er erküsse denn denselben Mund, der seine Seele machte wund. Ich habe hier zitiert aus der Übersetzung von Gisela Vollmann-Profe. Das ist ein Buch, das es auch bei Reklam gibt, also mit Mittel, also in Alterssprache und also in der Originalsprache und dann in der neuhochdeutschen Übersetzung.
Dankeschön dafür. Sehr, sehr berührende Zeilen.
Herzlichen Dank. Ist schön, oder?